Ja, hallo. Man ist immer gewillt, guten Morgen zu sagen, aber schönen Nachmittag. Was war das beste Weihnachtsgeschenk, das du jemals bekommen hast? Fällt dir da ein Geschenk auf die Schnelle ein? Ich weiß nicht, ob es das Beste war, aber vor einigen Jahren habe ich ein Dipkick zu Weihnachten bekommen. Das ist so ein kleines Fußballspiel. Und wie man auf dem Foto ahnen kann, war die Freude über dieses Dipkick recht groß. Heute kann ich mich noch erinnern, dass ich viel damit gespielt habe, dass ich immer so kleine Playmobil-Figuren drumherum aufgestellt habe. Das waren die Zuschauer. Und dann irgendwann ist das Spiel aber kaputt geworden, entsorgt worden. Und heutzutage gibt es das Geschenk eigentlich gar nicht mehr. Es war eine sehr kurze, intensive Freude über ein Geschenk, das jetzt gar nicht mehr existiert. In der heutigen Andacht wollen wir uns anschauen, warum Weihnachten wirklich das Fest der Freude ist. Und zwar nicht nur einer kurzfristigen Freude, sondern einer Freude, die nie vergehen wie kann und wird. Und wir wollen uns anschauen, dass Gott seine Versprechen, von denen wir in den bisherigen Adventpredigten gehört haben, dass er die wahrmacht und zu Weihnachten wirklich unser Retter in die Welt gekommen ist. Dafür wollen wir im Lukas-Evangelium, das Kapitel 2, die Verse 1 bis 14, uns etwas näher anschauen. Und die Kinder, die ja da immer jetzt im Gottesdienst dabei sind zu Weihnachten, für die habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Ihr könnt euch einen Zettel rausholen und einen Stift vielleicht. Es sind auf manchen Folien Buchstaben rot markiert, einer oder mehrere. Und eure Aufgabe ist es, die rot markierten Buchstaben zu sammeln, danach in die richtige Reihenfolge zu bringen und den richtigen Lösungssatz herauszufinden. Ihr werdet es merken, wenn es der richtige ist, es ist nicht so schwer. Und dann könnt ihr nachher gerne zu mir kommen und euch eine kleine Bibeldetektiv-Belohnung abholen. Geht auch für größere Kinder, wenn sie mitmachen wollen. Kommen wir zum Bibeltext. Die Geburt Jesu Christi in Bethlehem, das ist eben einer von diesen rot markierten Buchstaben, nur zur Info. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Zu Beginn stellt Lukas einen historischen Bezug her. Das ist kein Märchen, das er sich ausgedacht hat, sondern es ist eine wahre Begebenheit mit echten Personen. Der Kaiser Augustus war zur damaligen Zeit tatsächlich Kaiser und hat wirklich diesen Befehl erlassen. Und als gute Bürger machen sich Maria auf den Weg. Sie treten die lange Reise von Nazareth nach Bethlehem an. Ich habe auf Google Maps geschaut, es sind ungefähr 150 Kilometer. Das sind im Auto knapp 2 Stunden, zu Fuß 35 Stunden. Also eine Mehrtageswanderung, die sicher sehr beschwerlich war. Und ich glaube, dass es für Maria, Josef und das Baby im Bauch sicher Schöneres gegeben hat, als diese Reise anzutreten. Aber Gott verwendet den damals mächtigsten Herrscher auf der Erde, um seine Versprechen wahr werden zu lassen. Denn in Micha 5,1 kündigt der Prophet viele Jahrhunderte zuvor nämlich genau das an. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Bethlehem, das ist die Stadt Davids, weil der frühere König David dort geboren wurde. Übersetzt heißt Bethlehem Haus des Brotes. Im Johannesevangelium im Kapitel 6 beschreibt sich Jesus selbst als Brot des Lebens. Das wahre Brot des Lebens wird in der Stadt namens Haus des Brotes geboren. Und von der Geburt lesen wir, wenn wir in Lukas 2 weitergehen, ab Vers 7. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Die Hirten und die Engel, das ist die Überschrift, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Wir lesen davon, dass ein Kind geboren wird und nicht weit davon entfernt ereignet sich bei Hirten auf dem Feld Einzigartiges. Die Hirten sitzen vermutlich auf dem Feld zusammen. Wahrscheinlich haben sie geplaudert, vielleicht haben manche vor sich hin gedöst. Es war wohl wirklich eine sehr stille Nacht bei ihnen. Aber die Stille und die Dunkelheit werden unterbrochen von einem Moment auf den nächsten. Und zwar mit absoluter Helligkeit und einer Stimme. Ein Engel nähert sich. Die Reaktion der Hirten, Furcht. Ich glaube, das ist absolut verständlich bei dem, was da passiert, aber der Engel überbringt ihnen eine frohe Nachricht für das ganze Volk und die Hirten, denn in Bethlehem ist der Retter geboren. Ein Retter, welcher ist Christus der Herr. Jesus wird in diesem Abschnitt mit drei Titeln näher beschrieben und diese drei Titel wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen und wir werden darüber sehr viel über Jesus erfahren. Die drei Titel sind eben Christus, Herr und Retter. Der erste Titel, der Christus. Jesus wird in der Bibel so oft als Christus bezeichnet, dass ich als Kind lange Zeit gedacht habe, dass das sein Nachname ist. Aber Christus ist kein Name, sondern es ist ein Titel, der sich auf seine Rolle bezieht. Christus ist griechisch und bedeutet so viel wie der Gesalbte. Früher war es üblich, dass man Menschen vor deren Einsetzung für ein bestimmtes Amt, zum Beispiel zum König, zum Priester oder zum Propheten, gesalbt hat. Die Salbung bestätigte die Auserwählung und die Autorität der Person. Wenn Jesus also als der Christus bezeichnet wird, dann bedeutet das so viel, dass er der eine Gesalbte Gottes ist, dass er der eine Auserwählte Gottes ist. Er ist der eine, den Gott auserwählt hat, seine Versprechen an die Menschheit wahrzumachen und er ist der eine, den Gott auserwählt hat, seinen Heilsplan für die gesamte Menschheit zu vollbringen. Kommen wir zum zweiten Titel. Der Herr. Im Alten Testament finden wir sehr, sehr viele Stellen, wo Gott als Herr bezeichnet wird. Es ist allen klar im Alten Testament, dass nur Gott allein mit dem Titel Herr angesprochen werden kann und darf und dass nur er allein gemeint ist, wenn der Herr steht. Jetzt lesen wir in unserem heutigen Abschnitt, dass dieses Kind mit dem Namen Herr oder mit dem Titel Herr angesprochen wird. Warum ist dieses Kind berechtigt, mit dem Titel Gottes angesprochen zu werden? Dafür schauen wir ein Evangelium weiter ins Johannesevangelium. Da erfahren wir in Kapitel 1 einiges über Jesus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und dann in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. In diesen drei Versen erfahren wir sehr viel über Jesus, der in diesem Abschnitt als das Wort bezeichnet wird. Wir erfahren, dass Jesus im Anfang war und dass er bei Gott gewesen ist. Im Alten Testament, im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, lesen wir, dass Gott spricht, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Dieses uns, damit sind Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist gemeint. Dieses uns impliziert, dass Jesus nicht nur bei Gott gewesen ist, sondern dass er selber aktiv am Schöpfungsprozess mitgewirkt hat. Und weiter erfahren wir, dass Jesus selber Gott war. Als ein Teil der Dreieinigkeit Gottes war Jesus selbst Gott. Gott Sohn ist ewig Existenz, hat an der Schöpfung mitgewirkt, war bei Gott und ist selbst Gott. In Vers 14 lesen wir dann weiter, dass das Wort Fleisch wurde. Damit ist gemeint, dass Gott Sohn seine göttliche Gestalt abgelegt hat, eine menschliche Gestalt angenommen hat und den Namen Jesus bekommt. Von der Geburt Jesu, also von der Menschwerdung Gottes, von der lesen wir in unserer heutigen Bibelstelle in Lukas 2. Wir sehen also aus dieser kurzen Stelle und dem Kontext der gesamten Bibel geht klar hervor, Jesus ist der menschgewordene Gott. Und da er selbst Gott ist, darf er zu Recht mit dem Titel Gottes, also mit Herr, angesprochen werden. Jesus war ganz Gott und Mensch zugleich. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, klingt für mich nicht wahnsinnig realistisch, wie kann das alles stimmen? Und ich muss ehrlich gestehen, mir geht es manchmal ein bisschen gleich. Das ist eine Nachricht, die wirklich komplett meinen Verstand übersteigt und ich habe nicht durchschaut, wie das funktionieren kann. Aber ich glaube, dass mein menschlicher Verstand relativ begrenzt ist und dass ich deswegen nicht in der Lage bin, die großen göttlichen Wege zu verstehen. Und ich glaube, dass ich Gott in seiner Größe und Allmacht noch viel zu wenig erkannt habe, um zu glauben oder um zu wissen, dass es für ihn absolut kein Problem ist, genau das zu tun. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass die Bibel, also Gottes Wort, stimmt und dass das richtig ist, was da drin steht. Und wie wir gerade gesehen haben, geht daraus sehr klar hervor, dass Jesus Gott ist und dass er Mensch geworden ist. Gott Sohn kommt in seine Schöpfung und tritt persönlich in Kontakt mit den Menschen. Und er kommt nicht ohne Grund, sondern er kommt als der eine, den Gott auserwählt hat, unser Retter zu sein. Kommen wir zum dritten Titel, der Retter. Vielleicht stellst du dir die Frage, wofür brauche ich überhaupt einen Retter? Und der Benji hat es am Anfang schon ein bisschen angedeutet, worum es da gehen könnte. Wir lesen in Vers 7 von unserem heutigen Bibeltext, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Da wirklich viele Menschen zur Volkszählung nach Bethlehem gekommen sind, ist kein Platz in einer Herberge frei. In den Kinderkrippen spielen wir das immer so dargestellt, dass Maria und Josef von Tür zu Tür gehen, anklopfen und um Einlass bitten, aber niemand kann und möchte sie aufnehmen. Kein Platz für Maria, kein Platz für Josef, kein Platz für das Baby in Marias Bauch, kein Platz für Gott selbst. Ablehnung an jeder Tür. Damals wie heute gibt es viele Menschen, die Gott ablehnen. Es gibt Menschen, die mit Gott und Religion absolut gar nichts zu tun haben wollen. Es gibt Menschen, die vielleicht an irgendwas Übernatürliches glauben, aber sich nicht genau festlegen wollen, was dieses Übernatürliche ist. Und es gibt Menschen, die sehr wohl glauben, dass es Gott gibt, aber nicht glauben, dass sie Jesus als Herrn und Retter brauchen. Aber eigentlich ist es so, dass alle Menschen, also wir alle, die wir da in dem Raum sind und auch sonst alle Menschen, Gott ablehnen. Und die Ursache für unsere Ablehnung, die ist noch viel tiefer verwurzelt. ersten Predigt der Adventsserie hat der Sepp uns erklärt, dass Gott die Menschen zu einer vollkommenen, liebevollen und perfekten Beziehung oder Gemeinschaft mit ihm erschaffen hat. Sepp hat gesagt, dass Gott die Quelle eines erfüllten Lebens ist. Wir Menschen brauchen nichts mehr als die Gemeinschaft mit Gott, weil er vollkommen liebevoll und perfekt ist. Und deswegen kann er gar nicht anders, als uns genau das zu geben. Und deswegen ist ein Leben in seiner Gegenwart auch genau das. Vollkommenheit, Liebe und Perfektion. Aber die ersten Menschen, also Adam und Eva, die haben daran gezweifelt, dass das so ist. Die haben gezweifelt an der Güte und Liebe Gottes und die haben geglaubt, dass es da irgendwie noch mehr geben muss. Und sie haben gegen Gottes Gebote gehandelt oder gegen Gottes Gebot gehandelt und sie haben Gott abgelehnt. Und ich kenne das aus meinem Leben leider nur allzu gut. Auch ich zweifle immer wieder dran, dass Gott es immer bedingungslos gut mit mir meint. Und ich zweifle dran, dass nur er die Quelle eines erfüllten Lebens ist. Ich glaube, dass ich oft woanders mehr Freude finden kann und in unterschiedlichsten Bereichen selber für die Erfüllung meines Lebens sorgen muss. Und ich möchte selbst bestimmen, was gut und richtig für mich ist. Und ich glaube, dass Gottes Wege da oft irgendwie, oder sehe Gottes Wege da manchmal als Hindernis für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Ich setze mich oft an Gottes Stelle und verweigere ihm den Platz, der ihm eigentlich als Schöpfer und Erfinder allen Lebens zustehen wird. Das sind Zweifel, Egoismus und Ablehnung statt Vollkommenheit, Liebe und Perfektion. Wie schaut es bei dir aus in deinem Leben? Glaubst du wirklich, dass Gott die Quelle, nur er die Quelle eines erfüllten Lebens ist? Glaubst du, dass Gott als Erfinder des Lebens wirklich weiß, was gut und richtig für dich ist? Und hast du Freude, genau so danach zu leben? Liebst du Gott vollkommen? Vermutlich wirst du diese Fragen nicht mit Ja beantworten können. Wir alle lieben Gott nicht vollkommen. Wir alle zweifeln zumindest hin und wieder an der Güte und Liebe Gottes. Und wir alle verstoßen zumindest hin und wieder gegen seine Gebote. In Römer 3, 23 steht deswegen, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das Verfehlen der Herrlichkeit Gottes, das wird sichtbar in unserer Ablehnung, von Gott. Und Ablehnung führt immer zu Trennung von Gott. Ablehnung führt immer zu Unfrieden mit Gott. Warum? Weil Gott absolut heilig ist und in seiner Gegenwart nichts Unheiliges existieren kann. Das ist ein Widerspruch, der absolut nicht kompatibel ist. Und deswegen kann er nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Deswegen kann er nicht einfach über unsere Schuld hinwegsehen. Für unsere Schuld muss bezahlt werden. Das hat der Wilfried letzten Sonntag sehr eindrücklich dargestellt. Und die einzige Person, die bezahlen kann, das ist eben Jesus, unser Retter. Denn er war der Einzige, der ein vollkommen perfektes Leben geführt hat. Er war der Einzige, der Gott und seine Mitmenschen nicht abgelehnt hat, zu keinem Zeitpunkt, sondern er hat Gott und alle Mitmenschen vollkommen geliebt. Er hat uns Menschen so sehr geliebt, dass er am Kreuz sein perfektes Leben als Sühneopfer für unser unvollkommenes Leben hingegeben hat. Er hat uns so sehr geliebt, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat und uns seine Unschuld übertragen hat. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er die Trennung von Gott, die wir aufgrund von unserer Ablehnung verdient hätten, auf sich genommen hat. Und deswegen ist er der Retter für dich und mich. In Vers 14 lesen wir: Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. weil Jesus eben dieses vollkommen perfekte Leben geführt hat, war Gottes Wohlgefallen auf ihm. Davon lesen wir in Matthäus 17,5. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf Jesus war Gottes vollkommene Liebe, vollkommene Zustimmung und vollkommene Freude. Und wenn du und ich, also wenn wir jetzt erkennen, dass wir an Gottes Güte und Liebe zweifeln, wenn wir erkennen, dass wir Gott ablehnen und wenn wir erkennen, dass wir einen Retter brauchen und uns hinwenden zu dem, der der Retter ist, Jesus Christus, der Herr, dann wird auch dieses Wohlgefallen, das auf dem Sohn liegt, dir übertragen. Durch das Werk unseres Retters sieht Gott dich und mich dann als vollkommen an. Und dann ist auch auf uns Gottes vollkommene Zustimmung und Freude. Und die Folge, wenn Gottes Wohlgefallen auf einem liegt, die lesen wir auch in Vers 14. Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Friede auf Erden ist die Folge, wenn Gottes Wohlgefallen auf dir liegt. Die Nachricht wirkt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so übereinstimmend mit unserer Realität, in der wir leben. Wir lesen tagtäglich von Krieg oder anderen nicht friedlichen Ereignissen, die rund um uns passieren. Und vielleicht klingt der nächste Satz ein bisschen provokant, aber der Friede auf Erden, der hier gemeint ist, der ist weit mehr als die Abwesenheit von Krieg und Leid. Der Friede, der hier gemeint ist, das ist Versöhnung mit Gott. Durch Jesus ist unsere Feindschaft mit Gott beendet. Durch ihn werden wir von Feinden zu geliebten Kindern Gottes. Und wenn du Jesus als Herrn und Retter annimmst, dann bist du mit Gott versöhnt, dann hast du inneren Frieden. Das bedeutet jetzt nicht, dass deine äußeren Umstände sich wahnsinnig verändern werden oder alles enorm friedlich wird, aber du hast inneren Frieden mit Gott, Versöhnung mit Gott. Und du hast die Hoffnung auf einen zukünftigen äußeren Frieden. Von dem lesen wir in Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von den Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz mit mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Versöhnt mit Gott, aufgenommen in seine Familie mit der Gewissheit auf ein ewiges Leben bei ihm, in Vollkommenheit, Liebe und Perfektion, dort wo künftig kein Krieg und Leid mehr sein wird. Klingt schön, oder? Was gibt Schöneres als Frieden mit dem ewigen, allmächtigen Gott? Frieden mit dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat? Frieden mit dem Gott, der Mensch geworden ist? Und Frieden mit dem Gott, der sein eigenes Leben für dich hingegeben hat, nur um Frieden mit dir zu haben? Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Und deswegen ist Weihnachten wirklich ein Fest absoluter, ewiger Freude. Der Wilfried hat letztens im Hauskreis gesagt, als er Jesus als Herrn und Retter angenommen hat, hat er gemerkt, dass er am Ziel seines Lebens angekommen ist. Das ist das Ziel unseres Lebens. Versöhnung mit Gott ist alles, was wir Menschen brauchen. Versöhnung mit Gott ist das Ziel unseres Lebens. Und durch Jesus kommst du an dieses Ziel. Wenn dein Herz nicht mehr schlägt, wirst du dir Hilfe beim Arzt suchen. Wenn es aus dem Auspuff deines Autos raucht, dann wirst du einen Mechaniker kontaktieren und ihn um Hilfe bitten. Wenn heute der Christbaum lichterloh zu brennen beginnt, was ich natürlich nicht hoffe, wirst du die Feuerwehr anrufen und um Hilfe bitten. Wo gehst du hin, wenn deine Beziehung zu Gott in die falsche Richtung geht? Wo gehst du hin, wenn dich deine Ablehnung von Gott trennt? Wo gehst du hin, wenn du das Ziel deines Lebens verfehlst. Es gibt auch da einen Retter, welcher ist Christus, also Jesus, der Christus, der Retter und der Herr. Was hindert dich daran, dieses Geschenk, das du einfach nur mit offenen Armen annehmen musst, anzunehmen? Und wenn du das Geschenk schon angenommen hast, dann möchte ich dich heute ermutigen, bei jedem Geschenk, das du heute bekommst oder bei jedem Geschenk, das du heute übergibst, dich daran zu erinnern, an das beste Geschenk, das du jemals bekommen hast und das du jemals bekommen wirst, und dank bei jedem Geschenk dem Herrn Jesus dafür, dass du so Weihnachten feiern darfst, in der Gewissheit, dass du versöhnt bist mit ihm. Wir werden jetzt noch eine kurze Zeit der Stille haben, wo ihr gern leise oder laut beten könnt.